Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 6. Juli 2022, gleich dem 15. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Mohammad Bocher. Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Katars Außenminister besucht Iran. Installation weltweit fortschrittlichster Hubschrauberwaffen auf iranischen Hubschraubern. Und Martyrium von zwei weiteren Palästinensern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Katars Außenminister besucht Iran. Der Außenminister und Vizeregierungschef von Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, soll am Mittwoch nach Iran reisen. Bei einem Treffen des katarischen Außenministers mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian sollen bilaterale Beziehungen sowie die beidseitigen interessierenden regionalen und internationalen Themen erörtert werden, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani. Am 28. und 29. Juni fanden in der katarischen Hauptstadt Doha die Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens und Aufhebung der Sanktionen gegen Iran statt. Nach diesen Gesprächen führten die Außenminister Irans und Katars ein Telefonat. Installation weltweit fortschrittlichster Hubschrauberwaffen auf iranischen Hubschraubern. Der Luftwaffenkommandant der Armee der Islamischen Republik Iran betonte, die Waffen, welche die modernsten Hubschrauber der Welt nutzen, sind auch auf einheimisch hergestellten iranischen Hubschraubern installiert. Brigadegeneral Youssef Rorbani, der Kommandant der iranischen Luftwaffe, sagte, Langstreckenwaffen, intelligente und punktgenaue Raketen, Radarstörsender und fortschrittliche Nachtsichtsysteme gehören zu den Ausrüstungen, mit denen in Iran hergestellte Hubschrauber ausgestattet sind. Er fügte hinzu, heute ist einer der wichtigsten Ansätze der Luftwaffe, sich die Ausrüstungen des Feindes anzusehen und mögliche Bedrohungen in diesem Bereich zu überwachen. Daher verbessern wir unsere Kampfkraft, indem wir Bedrohungen von Hubschraubern und Luftabwehrsystemen identifizieren und überwachen. Der Luftwaffenkommandant der iranischen Armee erklärte, dass die Hubschrauberabwehrfähigkeit der Länder, die in der Militärdoktrin der Islamischen Republik Iran als Feinde gelten, kontinuierlich überwacht und bewertet werden, und fügte hinzu, wir rüsten unsere Systeme aus und aktualisieren sie entsprechend organisatorischer Notwendigkeiten und betrieblicher Anforderungen. Brigadegeneral Rouhbani merkte außerdem an, alle wertvollen Entwicklungen und Errungenschaften, welche die iranische Luftwaffe heute genießt, sind dem Rund-um-die-Uhr-Einsatz iranischer Spezialisten und der Nutzung einheimischer Kapazitäten zu verdanken. Martyrium von zwei weiteren Palästinensern. Am Dienstag wurde bei einem bewaffneten Konflikt zwischen zwei palästinensischen Jugendlichen und zionistischen Kräften in der Stadt Majd al-Qurum in den besetzten Gebieten von 1948 einer von den Jugendlichen getötet und der andere Jugendliche wurde verletzt. Lokale Quellen gaben bekannt, dass die zionistischen Militärs den verletzten jungen Mann verhafteten. Am Dienstagmorgen wurde auch ein 32-jähriger Palästinenser während des brutalen Angriffs der zionistischen Kräfte in Tulkarm im Westjordanland getötet und zum Märtyrer. Wie lokale Quellen mitteilten, war dieser junge Mann ein Bewohner des Gazastreifens und arbeitete in Tulkarm im Norden des Westjordanlandes, als er von den zionistischen Kräften in der Nähe der Sperrmauer in Tulkarm brutal angegriffen und geschlagen wurde. Durch die Schwere seiner Verletzungen erlitt er den Märtyrertod. Unterdessen schrieb die Jerusalem Post, dass am Dienstagabend zwei israelische Polizisten bei einem Zusammenstoß mit Palästinensern im Stadtteil Silwan im Osten von Al-Quds, Ost-Jerusalem, verletzt wurden. Zionistischer Mörder freigelassen. Die israelische Justiz hat einen Siedler freigelassen, der einen palästinensischen Jugendlichen erstochen hatte. Laut dem Bericht von Russia al-Yawm am Mittwoch hat die Justiz des zionistischen Regimes den Siedler freigelassen, der im vergangenen Monat Juni den palästinensischen Jugendlichen Hossein Harb in Iskaka in der Provinz Salfit im Westjordanland durch einen Messerstich ins Herz getötet hatte. Hebräische Quellen behaupteten, dass dieser zionistische Siedler trotz seiner Freilassung unter besonderen Bedingungen zum Hausarrest gezwungen wurde. Die zionistische Justiz hat bekannt gegeben, dass die Ermittlungsabteilung des israelischen Inlandgeheimdienstes Shin Bet nicht bewiesen habe, dass dieser Angriff vorsätzlich oder aus ethnischen Motiven erfolgte. Aufgrund dessen wurde er freigelassen. Die harte Niederschlagung von Palästinensern, Zerstörung ihrer Häuser sowie Vertreibung von Zwangsmigration sind Teil der rassistischen und diskriminierenden Politik des zionistischen Regimes, die mit grünem Licht der USA und europäischer Länder auf die schlimmstmögliche Weise gegen die eigentlichen Bewohner des palästinensischen Landes fortgesetzt wird. Verhaftung bekannten IS-Führers im Irak. Der Sprecher des Befehlshabers der irakischen Streitkräfte gab die Verhaftung von 5 gefährlichen Terroristen, darunter einer der bekannten IS-Anführer, in mehreren Provinzen dieses Landes bekannt. Yahya Rasul, der Sprecher des Befehlshabers der irakischen Armee, gab bekannt, dass die Antiterrorkräfte bei einer Spezialoperation in Bagdad einen der Anführer des IS, bekannt als Abu Ali Bagdad, festgenommen haben, der mehrere Verbrechen gegen irakische Bürger und die irakische Armee begangen hat. Laut Yahya Rasul wurden 4 weitere Terroristen bei Spezialoperationen in den Provinzen Al-Anbar, Kirkuk, Salah-ad-Din und Sulaimania von der Antiterroreinheit und den Sicherheitskräften der autonomen Region Kurdistan im Irak festgenommen. Der Sprecher des Befehlshabers der irakischen Streitkräfte betonte außerdem, dass der Antiterrorapparat entschlossen sei, das irakische Volk zu schützen und das Land mit fester Entschlossenheit und in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Militär- und Sicherheitsorganisationen von terroristischen Gruppen zu säubern. Trotz der Niederlage des IS im Jahr 2017 sind die Überreste dieser terroristischen Organisation immer noch in einigen abgelegenen Gebieten der nord-, west- und ostirakischen Provinzen aktiv und begehen von Zeit zu Zeit Terroranschläge und verbreiten Unsicherheit in diesen Gebieten. Medvedev, Ölpreis kann auf $300 bis $400 steigen. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev, zufolge kann der Ölpreis auf $300 bis $400 je Barrel ansteigen, wenn der japanische Vorschlag in Bezug auf einen Preisdeckel für russisches Öl umgesetzt wird. Die G7-Staats- und Regierungschefs hatten sich letzte Woche darauf verständigt, Möglichkeiten für eine Preisobergrenze für fossile Brennstoffe aus Russland zu prüfen. Die Planungen sehen laut dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida vor, Russland dazu zu zwingen, sein Öl künftig zum halben Preis zu verkaufen. Kishida sagte, es sei ein Mechanismus entwickelt worden, der einen Preisdeckel für russisches Öl garantiert. Als Reaktion auf die Äußerungen des japanischen Ministerpräsidenten erklärte Dmitri Medvedev am Dienstag, es wird deutlich weniger Öl auf den Markt sein und der Preis wird viel höher sein und auf über 300 bis 400 Dollar pro Barrel klettern. Aber Japan wird infolgedessen weder Öl noch Gas aus Russland bekommen. Auch an dem LNG-Projekt Sachalin 2 wird es sich nicht beteiligen. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am 30. Juni ein Dekret, das eine neue Firma schafft, die alle Rechte und Pflichten der Sakhalin Energy Investment Co. übernimmt, an der Shell und die beiden japanischen Handelsunternehmen Mitsui und Mitsubishi knapp 50% halten. Das fünfseitige Dekret, das den westlichen Sanktionen folgt, die gegen Moskau wegen seines Militärangriffs auf die Ukraine verhängt wurden, weist darauf hin, dass der Kreml nun entscheiden wird, ob ausländische Partner bleiben können. Taliban-Führer, andere Länder sollten sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einmischen. In einer Botschaft im Vorfeld des islamischen Opferfestes Eid al-Adha forderte der Taliban-Führer die Länder der Welt auf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einzumischen. Taliban-Führer Hibatullah Akhundzada gab am Mittwoch in einer Botschaft im Vorfeld des Opferfestes bekannt, wir versichern den Nachbarländern und der Welt, dass Afghanistan niemanden erlauben wird, andere Länder durch die Nutzung seines Territoriums zu bedrohen. Und wir wollen nicht, dass sich die Länder der Welt in unsere inneren Angelegenheiten einmischen. Der Taliban-Führer fügte hinzu, wir wollen eine Interaktion mit allen Ländern der Welt im Rahmen gegenseitiger Verpflichtungen und wir betrachten dies als Vorteil für alle. Akhundzada begrüßte die Rückkehr afghanischer Politiker ins Land und behauptete, dass alle Afghanen den gleichen Anteil am Wiederaufbau und an der Verwaltung Afghanistans hätten. Er forderte auch die inländischen Gegner der Taliban auf, sich nicht von internen und externen Verschwörungen täuschen zu lassen und den Kampf einzustellen und ihr friedliches Leben fortzusetzen. Unter Hinweis darauf, dass Wirtschaftsfragen eines der aktuellen Probleme der Taliban-Regierung seien, fügte Akhundzada hinzu, die Taliban sind sich der Probleme bewusst, mit denen die afghanische Bevölkerung konfrontiert ist, und die Stärkung der Wirtschaft, der Wiederaufbau und die Lösung der verbleibenden Probleme liegen in der gemeinsamen Verantwortung der afghanischen Regierung und des afghanischen Volkes. Russischer Verteidigungsminister: Der Westen hat 28.000 Tonnen Waffen an die Ukraine geliefert. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat gesagt, dass westliche Länder unter dem Vorwand des anhaltenden Krieges weiterhin Waffen in die Ukraine schicken und dass bisher mehr als 28.000 Tonnen Waffen in die Ukraine geliefert worden sind. Die Waffenlieferungen an die Ukraine haben zu mehr Spannungen in der Region geführt, sagte Shoigu am Dienstag und fügte hinzu, dass die meisten dieser Waffen auf dem Schwarzmarkt landen. Russland hat westliche Länder wiederholt davor gewarnt, die Ukraine zu bewaffnen und Menschenrechtsverletzungen der ukrainischen Armee und ihre Angriffe auf Einwohner russischer Abstammung in der Ostukraine zu ignorieren. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Appell zur Lieferung moderner Raketenabwehrsysteme bekräftigt. In einer Videobotschaft sagte er, die Führung in Kiew werde ihre Bemühungen nicht aufgeben, eine ausreichende Zahl dieser Waffen zu erhalten. Verbot der Jewish Agency-Aktivitäten in Russland. In einem Schreiben an die Jewish Agency in Moskau verbot die russische Regierung deren gesamte Aktivitäten auf russischem Boden. Die Haupttätigkeit der Jewish Agency for Israel, jüdische Agentur für das Land Israel in Russland und anderen Ländern, besteht darin, die Einwanderung von Juden in die besetzten palästinensischen Gebiete und ihre Ansiedlung in Palästina zu erleichtern. Diese Agentur hat in den letzten 30 Jahren eine weitreichende Rolle bei der Einwanderung von Juden aus Russland nach Palästina gespielt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22, Mashhad 23, Isfahan 27, Shiraz 32 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime, insbesondere die Schiiten in Deutschland, sind derweil Repressionen ausgesetzt. Ihre Moscheen und Vereine werden geschlossen. Darüber sprachen wir in unserem Interview mit Herrn Dr. Yavuz Özügöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Hören Sie den vierten Teil dieses Gespräches.
Aber das, was Sie alles gesagt haben, denen muss zuerst mal ein juristischer Prozess vorausgegangen sein. Aber wie Sie gerade ausgeführt haben, fehlt das einfach.
Nein, es ist in Deutschland, haben wir ja keinen Rechtsstaat in dem Sinne mehr, wie das hier immer propagiert wird. Ein Verbot eines Vereins kann auch ohne Strafrecht erfolgen. Der Verbot eines Vereins wird einfach von einem Innenminister, Bundesinnenminister oder Landesinnenminister ausgesprochen. Und dann muss dieser Verein seine Unschuld beweisen. Also wir haben auch eine Beweisumkehr. Es ist nicht so, dass erstmal die Schuld bewiesen werden muss vor einem Richter. Es bedarf überhaupt keines Gerichtes, keines Richters, um das zu verbieten. Und das wird hier auch getan. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle mal einen Hinweis zu geben, dass man mit diesen Menschen, mit diesen Leuten, die jegliche Rechtsstaatlichkeit in ihrem eigenen System ablehnen und dann anderen Staaten Vorwürfe machen zu wollen, deren Sprache muss man verstehen. Ja, also wir haben gerade heute oder gestern war das ein Urteil gehabt, zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht, das besagt, dass große Teile des bayerischen Verfassungsschutzrechts verfassungsfeindlich sind. Ja, und das haben die jahrzehntelang angewandt oder jahrelang angewandt. Und am Ende wird niemand dafür bestraft, dass hier gegen die eigene Verfassung verstoßen wurde und viele darunter gelitten haben. So funktioniert nun mal Deutschland, das ist das. Aber das betrifft ganz Europa. Und ich möchte da wirklich ein Beispiel nennen, wo Sie jetzt vielleicht sagen werden, das passt vielleicht nicht, aber ich bin der Meinung, es passt hervorragend. Sie erinnern sich sicherlich, dass vor wenigen Wochen iranisches Öl von Griechen gekapert worden ist, im Namen der USA, im Auftrag der Imperialisten. Die Griechen selber wollten das vielleicht gar nicht. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Tatsache ist, solange die das gestohlen haben, passierte erstmal gar nichts. Aber dann haben relativ schnell die iranischen Sicherheitskräfte entsprechend griechisches Öl beschlagnahmt und sofort innerhalb kürzester Zeit wurde der iranische Tanker wieder freigegeben. Das ist die einzige Sprache, die diese Europäer, die eigentlich schon lange nicht mehr souverän handeln, sondern nur im Auftrag der USA handeln, nur noch dem Imperialismus frönen. Das ist die einzige Sprache, die die verstehen. Und wenn hier zum Beispiel jemand ausgewiesen wird, der so eine hohe Position ist, seit Jahren hier aktiv ist und Stellvertreter des obersten Leiters des Islamischen Zentrums ist, wenn so einer hier ausgewiesen wird, dann versteht Deutschland es nicht, wenn man mit irgendwelchen freundlichen Worten dagegen protestiert, was ja auch nicht geschehen ist. Aber die würden noch nicht mal verstehen, wenn man irgendwie Berichte darüber schreiben würde. Nein, das ist nicht die Sprache, die sie verstehen. Sie verstehen wirklich nur die Sprache ihrer eigenen Anwendung, ja. Ich will da mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt viele deutsche Institutionen, die für Deutschland sehr wertvoll sind im Ausland, wie zum Beispiel das Goethe-Institut oder irgendwelche deutschen Kirchen und vieles mehr in ganz Afrika, Asien, überall wirken die. Und wenn man da nicht mit gleicher Münze heimzahlt, ja, nicht übertreiben, aber mit gleicher Münze, das heißt, wenn hier ein stellvertretender Leiter ausgewiesen wird. Warum soll nicht aus dem Iran auch mal ein stellvertretender Leiter ausgewiesen werden? Nur diese Sprache versteht die Politik in diesem Land. Eine andere Sprache verstehen sie nicht. Und wenn wenn die Hoffnung der Schiiten in dieser Welt, die Islamische Republik Iran und die Politik der Islamischen Republik Iran, das alles, was in diesem Land gegenüber Schiiten passiert, so hinnimmt, wie das in den letzten Monaten geschehen ist, dann wird Deutschland nicht aufhören. Sie wird alle Schiiten in Deutschland früher oder später verbieten oder mundtot machen.
Was ist dann mit Enteignungen, die Sie genannt haben? Das braucht auch kein juristisches oder gerichtliches Verfahren?
Korrekt, ganz korrekt. Das Vereinsverbot wird ohne juristisches Verfahren ausgesprochen von einem Innenminister. Und in dem Moment, wo ein Vereinsverbot ausgesprochen wird, wird das gesamte Vereinsvermögen eingezogen, enteignet. Jetzt kann der Verein juristisch dagegen vorgehen. Also ist nicht der Staat, der juristisch das enteignet, sondern der Verein bzw. der nicht mehr bestehende Verein muss dann juristisch dagegen vorgehen. Sowas kann Jahrzehnte dauern. Vielleicht bekommen Sie am Ende recht oder nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht kriegen Sie dann das Gebäude zurück, weil sich die politische Lage in einem Jahrzehnt verändert hat. Tatsache ist, dass dieses Jahrzehnt, in dem der Prozess dauern wird, und das ist durchaus realistisch, dass das hier ein Jahrzehnt dauern wird, der Verein in keinster Weise aktiv sein kann und vor allem sein eigenes Gebäude nicht mehr hat. Ich meine, in dem Gebäude gibt es natürlich auch viele technische Ausrüstungen, da gibt es Lautsprecher, Mikrofone und so weiter und so fort. Ist alles enteignet worden. Die Bremer Schiiten stehen mehr oder weniger nackt da.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Wir besprechen einen weiteren Aspekt der islamischen Moral, wieder mit Schwerpunkt Familie. Wie bereits gesagt, übernimmt eine Familie nicht nur eine Rolle hinsichtlich der Zukunft ihrer Kinder, sondern sie beeinflusst auch die nachfolgenden Generationen und, was am wichtigsten von allen ist, die Bildung der idealen islamischen Familie wirkt sich auch optimal auf das ewige Leben nach dem Tod aus. Jedenfalls dürfen alle Mitglieder der idealen islamischen Familie auch im Paradies umeinander versammelt sein. Hierüber spricht Gott im Vers 23 und 24 der Sure 13 Rat. Die Gärten Edens, in die sie eingehen werden, sie und diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften. Und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore des Paradieses und sagen: Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig bei der Befolgung der Gebote Gottes und Beachtung seiner Verbote wart. Wie trefflich ist für sie die endgültige Wohnstätte. Dieser schöne, optimale Ausgang ist zweifelsohne das Spiegelbild eines Familienlebens auf Erden, welches mit allen guten Werten für Moral und Gott dienen geschmückt ist. Dies ist ein Familienleben, in dem in gewissem Sinne schon paradiesische Verhältnisse herrschen. Gott beschreibt im Koran, in der Sure 10, Yunus, im Vers 62 diejenige Gruppe von Menschen, die ergeben dem einen Gott gehorchen und die Ziele, Ideale und Konzepte ihres Lebens so aufbauen, wie Gott es möchte, wie folgt. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht wegen ihrer Vergangenheit kommen, noch sollen sie traurig über ihre Zukunft und ihren Ausgang sein. Die meisten Menschen scheinen nicht sonderlich mit ihrer Vergangenheit zufrieden zu sein und sind hinsichtlich der Zukunft, die sie erwartet, besorgt und bekümmert. Wie kommt es da, dass es den großen Gottesfreunden nicht so ergeht und sie von einer besonderen Ruhe erfüllt sind? Der Koran hält die Antwort auf diese Frage im Vers 63 der Sure Yunus bereit, wo es heißt: Es sind diejenigen, die wahrhaft an Gott und das Jenseits, die Propheten und die Himmelsbücher glauben und gottesfürchtig sind, das heißt, alle Verbote und alle Gebote aufrichtig und zufrieden beachten. Gott hat die wichtigsten Richtlinien eines idealen Lebens in seinem Ratgeber fürs Leben, dem Koran, angeführt und die konkrete Verbildlichung eines solchen Lebens ist in der Biografie des Propheten Salawatullah alai und den Reinen aus seinem Hause zu suchen. Diese sind und waren inspirierend für alle Freunde Gottes und werden dies immer sein. Der Prophet des Islams sagt: Wer möchte, dass sein Leben und sein Tod wie mein Leben und mein Tod wird und er in den Garten Eden, welcher das versprochene Paradies Gottes ist, einkehrt, muss Ali, Friede sei mit ihm, und seine unfehlbaren Nachkommen zu seinem Führer und Vorsteher nehmen, denn sie sind die Besten auf dem Gebiet des Wissens und der Erkenntnis und die besten Wegführer für die Menschen auf dem Weg der Rechtleitung. Tafsir Nur Astaralein, Band 2. Für die Gründung einer idealen Familie müssen wir also sorgfältig ein Vorbild wählen. Wenn die Auserwählten Gottes unser Vorbild sind, werden wir gewiss unsere religiösen und menschlichen Ziele erreichen. Aber wenn wir uns nach fremden Modellen, die die wahren Werte des Islams und seine Grundsätze nicht kennen, richten und die Familie aufgrund westlicher Theorien gründen, werden wir Zeuge von Misserfolgen im Familienleben sein. Der Prophet des Islams hat, als ob er die bittere Zukunft der Menschheit vorausgesehen hat, in einem Hadith wie folgt gesagt: Wehe den Kindern in der Endzeit wegen dem Vorgehen ihrer Väter. Da wurde er gefragt: O Prophet Gottes, wegen ihrer polytheistischen Väter? Der Prophet sagte: Nein, wegen ihrer anscheinend muslimischen Väter, die ihren Kindern nichts von der Religion lehren und diese sogar, falls sie selber die islamischen Lehren erlernen wollen, daran hindern, deren einzige Sorge es ist, dass sie finanziell weiterkommen, auch wenn es nicht beachtenswert ist. Ich spreche mich von diesen scheinbar muslimischen Vätern los, und sie sprechen sich von mir und meiner Lebensweise los. Aus Jami' al-Akhbar, Seite 106, Mustadrakul Wasa'il. Der Koran hat sowohl das Schicksal der idealen islamischen Familie als auch das der Familie, der die göttlichen Werte und Grundsätze fremd sind, genannt. über die erste Gruppe von Menschen, die aufgrund der Ziele des echten, zur Vervollkommnung führenden Islams eine Familie mit Gott und seiner Religion als Mittelpunkt bilden, heißt es in dem Vers 64 der Sure 10, Yunus: Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Der Koran beschreibt auch die Familien, die zur zweiten Gruppe gehören, und stellt ihr Ende in der kommenden Welt klar. Im Vers 25 der Sure 13 Ra'd spricht Gott: Diejenigen, die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen und das an religiösen und menschlichen Bündnissen und Beziehungen trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften, für sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass aus den göttlichen Versen klar hervorgeht, welchen Platz die Familie im Islam einnimmt und welchen Einfluss sie auf das Schicksal hat. Deshalb darf man als Muslim nicht aufgrund flüchtiger Gefühle und schwacher Motive, sondern nur aufgrund einer bewussten und zielgerechten Überprüfung, die alle Aspekte mit einbezieht, eine Familie gründen. Dann dürfen wir sowohl in diesem als auch im kommenden ewigen Leben auf ein gutes Schicksal hoffen. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück unter dem Titel Setare, Stern, gesungen von Sina Sarlak.
کهکشان ها ز سینه باه آتشینی فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی ندیده چشمی به دل نوازی به دل فروزی به فتنه سازی که چشمه آفتاب تابد ز چشمه همچون تو بیقرینی به دل نوازی نه دل ستانی داشنایی نه مهربانی به من گساری نه هم زبانی به هم نوایی نه هم نشینی نه روی شادی ز دوستانم نه چشم مهری ز آسمانم ز هر ستاره شود هر دم غمی کمی دریچه ای از ترانه شاید به بزم زهره ناگراید دریچه ای دست رفتم چون این که بینی ز دست رفتم چون این که بینی
Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Muhammad Baqir. Friede sei mit ihm.
Jahre 114 nach der Hijra im Mondkalender wurde der edle Nachkommen des Propheten Imam Muhammad Baqir alaihi salam zum Märtyrer. Wir kondolieren allen Freunden des Prophetenhauses und möchten unseren Sonderbeitrag mit einer Begebenheit aus seinem Leben beginnen. Zu jener Zeit gab es im ganzen islamischen Reich niemanden, der sich mit Imam Baqir und seinem Wissen hätte messen können und so viele Wissensdurstige um sich herum zu sammeln vermochte. Jeder konnte an dem Unterricht des Imams in Medina teilnehmen. Es gab einen Mann, der aus Scham, also Damaskus, kam. Manchmal gesellte er sich zu denen, die gekommen waren, um aus dem Wissen Imam Baqirs zu schöpfen. aber er war seit eh und je ein Gegner der Nachkommen des Propheten. Das gab er offen bekannt. Er meldete sich zu Wort und sagte zu Imam Barir: »Ich mag die Familie des Propheten nicht, aber ich komme in deine Lehrsitzungen, weil du ein guter Redner bist und die verschiedenen Wissenschaften beherrschst. Ich bin aber nicht dein Anhänger.« Der Imam lächelte nur und sagte: »Nichts bleibt Gott verborgen.« Dieser Mann aus Damaskus verhielt sich des Öfteren unhöflich und beleidigend gegenüber Imam Barir. Es verging eine Zeit und er wurde schwer krank. Keine Arznei schlug an und er lag geschwächt auf dem Krankenlager. Da hatte er einen Traum. Als er aufwachte, rief er seine Familie und erzählte: »Ich sah im Traum, wie die Seele meinen Körper verlassen wollte und mein Tod herangerückt war. Aber da sah ich plötzlich Mohammed ibn Ali, also den Imam Barir, der für mich Fürbitte einlegte. Gott erhörte sein Gebet und ich kehrte ins Leben zurück.« Nachdem der Mann aus Damaskus seinen Traum erzählt hatte, bat er die anderen, sie sollten Imam Barir holen. Die anderen aber fragten erstaunt: »Bist du denn nicht gegen ihn?« Da sagte er: »Ja, ich war sein Feind, aber er hat nie über mein schlechtes Verhalten gezürnt und mit großer Geduld meine Anwesenheit in seinen Lehrsitzungen ertragen. Er ist so großmütig und milde, dass ich ihn im Schlaf für mich habe beten sehen.« Als Imam Barir erfahren hatte, dass dieser Mann krank war, machte er sich gleich nach dem Morgengebet auf den Weg zu seinem Haus. Beim Eintreten grüßte er und rief ihn beim Namen. Er kam heran und half dem Kranken, sich auf seinem Lager aufzurichten. Dann sagte er seinen Angehörigen, welches Heilmittel sie vorbereiten sollten, und der Imam selber gab ihm die Arznei. Bald war er, wie Imam Barir vorausgesagt hatte, wieder gesund. Als er wieder auf den Beinen war, machte er sich auf den Weg zum Imam und bat ihn um Verzeihung für sein schlechtes Benehmen. Er sagte bewegt: »Ich bekenne, dass du der Beweis Gottes für die Menschen bist. Wer statt mit dir mit anderen ein Bündnis schließt, wird Schaden davon tragen.«
Mohammad ibn Abdul Fattah, ein Gelehrter der Hanafiden, beschreibt Imam Mohammad Barir, Friede sei mit ihm, wie folgt. Mohammad ibn Ali wurde Barir genannt. Das Wort Barir bedeutet Spalter der Erde zur Aufdeckung von Schätzen und Verborgenem. Mohammad ibn Ali wurde deshalb Barir genannt, weil er die Wissenschaften aufspaltete und die versteckten Schätze des Wissens und der Erkenntnis offenlegte. Dies ist ein klarer Punkt, der nicht zu verbergen ist. In Medina bildete Imam Barir Gelehrte heran und in den 19 Jahren, in der er die Gemeinde der Gläubigen anführte, lehrte er in den verschiedenen Fächern der Wissenschaften und des islamischen Wissens. Muslime und Nichtmuslime kamen zu seinem Lehrkreis in Medina. Seine wichtigste Strategie lautete Stärkung der Kultur und Überzeugungsgrundlagen der Bevölkerung, denn jede positive Veränderung in der Gesellschaft muss sich auf eine geistige und kulturelle Entwicklung stützen. Imam Barir hat mehrere tausend Anweisungen und weise Worte über das Religionsrecht, Überzeugungsgrundlagen und alle Bereiche der Gesellschaft hinterlassen. Thank you. Über die Rolle von Führern und Herrschern für das Wohl der Völker hat Imam Borel gesagt: Jedes Volk, welches sich der Herrschaft von ungerechten, gottmissfallenden Führern beugt, wird Strafe erfahren, selbst wenn der Einzelne Gutes tut und gottesfürchtig ist. Und jedes Volk, welches sich der Herrschaft von gerechten, gottwohlgefälligen Führern ergibt, wird Vergebung und Huld erfahren, auch wenn der Einzelne sich teilweise fehlverhält. Aus diesem Wort Imam Borels geht hervor, welche Schlüsselrolle die Führenden für das Wohl bzw. das Verderben einer Gesellschaft innehabe. In den letzten 11 Jahren seines Lebens erlebte Imam Borel noch die Herrschaft des Hisham ibn Abdul Malik. Dieser Umayyiden-Kalif war ein unterdrückerischer Mensch. Er machte allen das Leben schwer. Die Beliebtheit und Position Imam Borels missfiel ihm sehr und er versuchte, seinen Einfluss einzudämmen. Aber der Imam gab trotz der herrschenden Unfreiheit nicht auf, die anderen über das Unrecht und die abwegige Haltung der Umayyiden aufzuklären. Die Versorgung der Bedürftigen war ständiges Anliegen des Imams. Er versuchte, ihnen ihr Ansehen in der Gesellschaft zurückzugeben. Imam Borel hatte ein durchschnittliches Leben. Aber er half allen und einige seiner Anhänger berichten, dass er sie immer beschenkt hat, wenn sie ihn besuchten und sagte: »Ich habe das schon im Voraus für euch vorbereitet.« Imam Mohammad Borel tadelte diejenigen, die zu sehr nach dem Weltlichen strebten. Er spornte umgekehrt die anderen, die sich um den Lebensunterhalt bemühten, an und es heißt, dass er selber neben seiner kulturellen und wissenschaftlichen Tätigkeit den Acker bestellte und dies als Form des Gottdienens bezeichnet hat. Über diejenigen, die gierig nach dem Weltlichen streben, hat er gesagt: »Wer nach dem Weltlichen giert, ist wie eine Seidenraupe. Je dicker sie den Kokon um sich herum spinnt, desto schwieriger wird es für sie, wieder herauszukommen.« Imam Borel hatte weitgehend die antireligiöse Politik der Umayyiden aufgedeckt. Hisham ibn Abdul Malik wollte sich dafür rächen. Schließlich ließ er den Imam vergiften und so kam es, dass Imam Borel zum Märtyrer wurde. Wir kondolieren erneut zum Jahrestag seines Märtyrertodes.
Thank you.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.